Sie studierte Musikwissenschaften, Germanistik, Musik- und Instrumentalmusikpädagogik. Sie arbeitet als Journalistin und ist Autorin zahlreicher Fachpublikationen. Heute jedoch ist sie mit ihrem Gedichtband Litanei gottloser Gebete bei uns. Ein, wie ich sagen darf, überaus gelungenes Lyrikgefühl. Aus jeder Zeile fährt da Musik und aus der Musik entwickelt sich Sprache. Die Sprache durchklingt den Leser und jene dadurch entstandenen Bilder schwingen lange in einem nach. Genau das erwarte ich von Poesie. Und genau das ist das Poetische an diesem Buch, an diesen Gedichten, den wir nun gemeinsam mit Irene Sufri auf diese Sprachreise.
Im Grunde ist Verzweiflung. Zweimal am Tag bin ich ganz unten bei ihr. Sie bringt mich zurück an den Anfang, der unter Wasser liegt, der mir die Luft zum Atmen nimmt. Ich verliere alles, was ich gelernt habe und vergesse, wo ich schon war. Die Verzweiflung trennt mich von den Menschen, von mir selbst, spielt mir die Ausweglosigkeit vor, treibt mich in die Fremdbestimmtheit. In meiner Verlorenheit beginnt die Macht der anderen. Verliere dich, damit wir dich gewinnen, leichtes Spiel haben. Leichtes Mädchen, unerträglich leicht. In meinem Grunde ist Verzweiflung. Zieht mich hinunter, fast bis unters Wasser, macht mich schwer, gewichtig, leichtes Mädchen. Hoch springt mein Herz, wenn ich zu tief liege. Vorwärts läuft es, wenn ich zurückbleiben will. Schnell schlägt es, wenn ich mich zu langsam bewege. Es weckt mich auf, wenn ich drohe zu verschlafen. Es hält mich wach, wenn keine Zeit zum Verbergen ist. Es schüttelt mich, wenn ich mich verstecke. Es scheucht mich auf, wenn ich bequem bin. Es klopft wie wild, wenn ihm die Zeit lang wird. Es treibt mich an, wenn ich säume. Wieso weißt du, mein Herz, wenn meine Zeit zum Schlafen und zum Wachen ist? Was weckst du mich, mein Herz? Was klopfst du, hämmerst und reißt mich hoch und schneidest mir tief in den Magen, um mir zu sagen, dass nichts in Ordnung ist und ich am Leben bin? Mir war keine Zeit vergönnt. Wir haben keine Zeit. Du hast keine Zeit. Du sollst keine Zeit haben. Du sollst die Zeit versäumen. Wir nehmen sie dir weg. Wir ziehen dich von ihr fort. Du sollst sie nicht erleben, nicht genießen, nicht bemerken. Die Zeit gehört nicht dir. Du hast keine Zeit. Sie soll nicht kommen, deine Zeit. Wir reißen dich nach vorne und zwingen dich zurückzuschauen. Was wir verhindern mit allen Mitteln, dass du die Gegenwart erlebst. Nichts, nicht einmal deine Zeit sollst du haben. Die Zeit gibt es nicht für dich. Wir halten dich von ihr fern. Wir versetzen dich in jenen zeitlosen Zustand, der dich zwischen Himmel und Erde hängen lässt. Zeitlos, ortlos, ängstlich, hysterisch, verhetzt, ohne Zeitmaß, maßlos, selbstlos, dir unbekannt, weit genug weg von den Menschen, damit du ungeliebt und unerreichbar bleibst und du dir, wo dir die Zeit fremd ist, selbst fremd bleibst. So haben wir dir das Schweben gelernt. Ich wurde beobachtet statt geliebt. Ich übernahm, weil ich nicht wusste, mich zu lieben, mich zu beobachten. Ich übernahm meinen Beobachtungsposten. Ich wurde meine Beobachterin, genauso hart, untröstlich, gnadenlos, böse, jähzornig, meine Fehler mir heimzahlend. Ich wurde, was meine Mutter mir war. Ich war mir mehr böse als ihr. Aufschreiben geht nur im Zustand des erträglichen Schmerzes, der Gewissheit der Bewältigung und der Notwendigkeit der Erinnerung. Der Schmerz ist nicht mehr größer als ich. Er überwältigt mich nicht mehr, er verhindert nicht mehr. Aufschreiben geht erst, wenn es zu spät für das Mitleid der anderen und Zeit für Verständnis mir selbst gegenüber geworden ist. Mitleid akzeptiert, Verständnis relativiert, Verzeihen ist unmöglich. Das Beschreiben grenzt das Unermessliche ab. Verfassen ist Erfassen. Mit der Benennung stirbt das Benannte. Manchmal vermag der Hass darauf, es noch ein Weilchen am Leben zu erhalten. Wer benennt, spricht über Getötetes. Das Überstandene baut auf. Blicke sollen strafen, Blicke sollen erziehen, sollen zurückweisen, zurechtweisen, verbannen, vertreiben, verblenden, verschrecken. Unterdrücken die Welt und die Getroffene. Sie sollen treffen, verwunden, verdunkeln, verhindern sollen Blicke. Blicke sehen durch mich, über mich, gegen mich, wider mich. Blicke, denen ich im Weg bin. Was, meine Augen, saht ihr, bevor man euch aus dem Blick verbannte? Eine Welt für mich. Fehler waren ein Grund, mich nicht zu mögen. Die vorgefasste Meinung der Ablehnung zu erhärten. Das Vergehen bestand nicht im Vergehen gegen die anderen persönlich, sondern im Nichterfüllen dessen, was diese von mir erwarteten. Das Vergehen war das Gegenteil dessen, was ich wollte. Ich motivierte die Mutter zum Fordern des Gegenteils. In endlosen Argumentationsketten, als ob es Klugheit wäre, begründete sie das Gegenteil, den Boden unter den Füßen wegziehend, mich verloren, das Recht haben. Es gab keinen Ort für mich. Der Korb, verstellt in die Küche als Bett, Stadt, das Fensterbrett als Arbeitstisch, die Mauernische als Garderobe, das Bett als Trösterin, die Tuchen zu kurz, die Decke übertragen, der Abort als einzig erlaubter Rückzug. Es gab keinen Platz. Ich nahm schon zu viel. Iss von unserer Speise, trink aus unserem Glas, wir räumen dir keinen Platz ein, dir ist keine Welt, du passt nicht hinein, du entziehst dich uns, rutscht durch, im Zwischenraum, Zwischenwelt. Schlaf endlich, auch zwischen mir und der Oma, du brauchst kein eigenes Bett, wir müssen dir nicht neue Bettwäsche geben, du bist ohne dies schon eine Last, seit deiner Geburt, das einzige der drei Kinder mit Kaiserschnitt und der Blutaustausch, was das für Sorgen waren und wie hässlich du warst, gelb mit roten Haaren, die Oma und der Vater haben dich ja als Neugeborenes gesehen, bevor ich dich sah, sie haben sich gar nicht getraut, mir etwas über dich zu erzählen und dann, wochenlang wolltest du dich nicht stehen lassen, aber ich habe das durchgesetzt, ich habe mir gedacht, mir gelingt das, ich habe gewusst, ich muss das schaffen, ich habe alles für dich getan, wenn du gebrüllt hast, haben wir dich im Korb in die Küche geschoben, aber doch nur zu deinem Besten, damit du die anderen nicht störst. Das kannst du mir doch nicht vorhalten. Mutter liest Briefe, der Schwester Briefe aus Bern, meine Briefe aus Japan. Der gut gespielte Ausdruck, die vorgebliche Wärme, die nachgemachte Freude, der Tonfall der Gemütlichkeit, die gut geheißene Trauer, die redliche Angst, das ehrliche Mitgefühl für die mütterliche Einsamkeit, die herbeigesehnte Sehnsucht, na, zu Hause ist doch anders, die schelmische Schadenfreude, zu Hause wäre das nicht passiert, die ungläubige Zufriedenheit, na, so gut wird's ja schon nicht gehen, die kurzzeitige Exotik, eine Zeit lang um die Mutter geht's ja, die Briefe ihrer Töchter, wie fremde Literatur gelesen, zu viel will ich mit deiner Welt nicht zu tun haben. Nein, da fahre ich nicht hin. Ja, ja, ist schon gut. Sie, Mutter, hat mir nicht die Sprache gegeben, bloß die Widerrede. Zur Rede gestellt habe ich die Worte gelernt, in der sie die Rede gestellt hat. Gesprächslos, ungefragt, unangeredet, unaufgefordert. In der Familie fragt man nicht, wie geht's dir? Ungehört, überhört, verschrien, verstummt. Fratz, hast du gesagt, ich hab's gehört. Mundtot, maulgestopft, verstummt, verstillt. Prackermüde, prackerheier gehen, habe ich aus der Mutter Widerrede die Sprache gelernt. Stockend erst, was ausgetrieben werden musste. Lernen als austreiben, bis zur Getriebenheit. Mutter, red nicht so laut. Brüllen nicht schon wieder so. Bitte sei jetzt still. Bitte sei nur ein bisschen still. Bitte sei nicht schon wieder böse, nur weil ich dich bitte, nur ein bisschen still zu sein. Jetzt nicht. Ja, auch wenn es ausgemacht, ausgehandelt, mir abgepresst. Lass mich, erzähl's nicht weiter, red nicht darüber, frag nicht. Ich will es dir ja erzählen, würd so gern, bin so voll davon, kann nicht, bin dir nicht schuldig. Die Muttersprache war die Widersprache, wie das Mutterland die Ortlosigkeit. Widerrede, die im Widerspruch erlernt wurde. Lernen wieder die Worte, wieder den Willen, widerwillig. Du bist unerziehbar. Widrigkeit lernen, wieder Land, wieder Ruf, wieder Schrei. Weil ich mir genommen wurde, muss ich mich mir immer neu geben. Weil ich verschenkt wurde, darf ich mich mir schenken. Wieder die Wände in die Ecke gestellt, finde ich mich in der Widerwelt. Finde die Widrigkeiten, erfinde die Welt, Widerland. Weil ich mir verboten wurde, darf ich mich mir erlauben. Erlaube mir das Ungelernte, Ungeforderte, Ungefördert. Dich braucht man ja nicht zu fördern. Ernst, unermuntert entdecke ich die Widerwelten der Widerwärtigkeiten, schreibe sie auf, dokumentiere sie, verorte sie. Weil ich mir verloren wurde, darf ich mich finden. Suche mich, dem Verlust vertrauend, immer neu, glücklich, mich hin und wieder gefunden zu haben oder mir begegnet zu sein. Die Turnlehrerin, der Chef, der Jud Steiner, das waren die Dämonen des Mutterlebens. Aufgesprungen vom Küchentisch hat sie sie polternden Ganges mit lauter Stimme vernichtend nachgemacht. Eine Schulaufführung ihres Schülerinnenseins nachspielend, Gedichte aufsagend, den Turnsaal in die Küche versetzend. Schau, so hat sie mich nachgemacht, ausgelacht vor allen Klassenkameradinnen. So gemein, so. Wieder und wieder hat die Mutter erzählt, wie die Turnlehrerin, die Raffelsberger, sie imitiert hat, wie schäbig sie ihre Unfähigkeit vor den Klassenkameradinnen dargestellt hat. Sie, die nichts Außerfällige aufschwingen konnte, gegenüber ihr die Gedichte bei Abschlussfeiern rezitiert hat. Und der Jud Steiner, der nichtsnutzige Chef, der sie nach ihrem Urlaub aus ihrem Schreibtisch und aus dem ganzen Büro geräumt und irgendeine Schlampe auf ihren Platz gesetzt hätte, einer Jüdin Platz machen, der Wiedergutmachung zum Opfer fallen. Ja, die Juden, denen alles wiedergegeben worden ist, während man den armen Onkel Hermann nach dem Krieg nicht arbeiten ließ. Da musste sogar die Tante Nussi arbeiten gehen, weil man den Hermann, und er hat ja gar nichts getan, nicht arbeiten ließ. Und er hat dann eine so kleine Pension bekommen, du kannst dir das nicht vorstellen, Irene. Du hast es ja nicht erlebt, wie die Juden alle guten Posten okkupiert haben, alle Universitätsprofessuren, alle schönen Wohnungen. Das musste ja zum Hitler führen. Das kannst du dir nicht vorstellen, wir haben das ja erlebt, obwohl wir eh nicht in eine jüdische Wohnung gezogen sind. Meinem Vater ist das angeboten worden, eine Villa im Cottage, obwohl bei der Frau Reich müsst ihr nicht mehr einkaufen gehen, hat mein Vater gesagt, obwohl ich immer über den ganzen Krieg hinweg mit einer Jüdin befreundet war. Du kannst es ja nicht wissen, meine Mitschülerinnen waren plötzlich weg. Ich bin eh noch einmal hingegangen in ihre Wohnung im Nachbarhaus. Hätte man gefragt, wären wir alle ins Arbeitslager gekommen. Hätte man etwas dagegen gesagt, gegen den BDM, hätten sie die Oma in eine Fabrik geschickt. Ganz Wien war doch in jüdischer Hand. Alle schönen Wohnungen, alle Rechtsanwälte, alle Primariate, alle Geschäfte. Es hat doch so kommen müssen, dass man da einen Hass kriegt, wo wir doch auch brav gearbeitet haben. Wo unter den unseren doch auch anständige Leute waren. Aber die haben sich die Posten zugeschoben. Es war für den Arya ganz unmöglich, einen dieser Posten zu bekommen. Schau, zum Beispiel der Opa. Der hat sein Lebtag in der Bank sogar das Doktorat nachgemacht. Dann ist ihm dieser Schindel vorgezogen worden, ohne Grund, nur weil er ein Jud war. Und nach dem Krieg sind sie dann gekommen, die Juden, und erst recht begünstigt worden. Nein, so war's, das kannst du dir nicht vorstellen. Nicht, dass ich die Juden nicht mag. Ich habe ja sogar eine Freundin, die Frau Neidl, die tut mir wirklich leid, weil sie ihren Sohn verloren hat. Ganz normal übrigens, man hat schon auch überleben können als Jude. Übrigens, weil du immer sagst, wir wären Nazis gewesen. Der Opa hat einmal abgelehnt, in eine Judenvilla im Cottage zu ziehen. Aber zur Frau Reich, der Jüdin, hat der Opa gesagt, geht ihr nicht mehr. Ihr könnt ja die Handschuhe auf der Weringerstraße auch woanders kaufen. Natürlich war ich beim BDM. Was hatte man denn tun sollen? Da wäre doch sofort die Oma in eine Fabrik gekommen. Da haben sich nur Simulanten herausgehalten. Nicht am Heldenplatz gehen? Wie stellst du dir das vor? Die ganze Schule war dort. Natürlich haben wir den Arian-Nachweis erbracht, obwohl wir nie bei der Partei waren. Das hat der Oma in der Schule sicher geschadet. Und der Opa hat ja dann mit der Familienforschung begonnen. In Schlesien, bis zum 30-jährigen Krieg. Da sind wir auf unsere Verwandten gestoßen. Was sich da für schöne Begegnungen ergeben haben. Es hat ja die Nazizeit auch ihr Gutes gehabt. Man hat ruhig auf der Straße gehen können, Vergewaltigung oder sowas hätte es damals nicht gegeben. Und der Arbeitsdienst, meine Mutter hat beim Abschied, es war das erste Mal, dass ich so lange weg war, geweint und mir gesagt, dass ich ihr niemals Sorgen gemacht habe. Unausgesprochen, nimm dir ein Beispiel. Wie schön das war in Wörgl, gemeinsam aus der Schüssel essen, eine Essensstraße zum Platz. Und ich habe immer in die Kirche gehen dürfen, das war immer erlaubt, man hat mir sogar ein Fahrrad gegeben. Strahlend die Mutter, in den 70er Jahren in Wörgl, die Städte aus dem Arbeitsdienst besuchend, von einem nachgeborenen Sohn erfahrend. Der wendet sich beschämt ab. Betteinsamkeit, Einschlafeinsamkeit, Träneneinsamkeit, Essenseinsamkeit, nach der Schule Einsamkeit, Freizeiteinsamkeit, Wohnungseinsamkeit, Sonntagseinsamkeit, Handwerkereinsamkeit, alleingelassen Einsamkeit, Kauflust, mutlos, ewig, warm, besinnlich, Erfolgseinsamkeit, Vorfreudeeinsamkeit, Enttäuschungseinsamkeit, Hilfloseinsamkeit, Machtloseinsamkeit, nicht weiter Wissen-Einsamkeit, Erkenntniseinsamkeit, Lustgier-Einsamkeit, Hässlichkeitseinsamkeit, abstoßend, ungewaschen, ungekämmt, mir selbst zu schwer, schlaflos, schlafsuchend, Vergessenheit, Todwunsch-Einsamkeit, Wund, unheilbar, problemlos, unlösbar, vergeblich, aussichtslos, trostlosen Einsamkeit. Gehend, singend, einschlafend, aufwachend, verdeckt im Dunkeln, ein paar Schritte gern allein neben dem Radio, die Augen ins gegenüberliegende Fenster gerichtet, sich im nachtdunklen Spiegelfenster selbst betrachtend, auch im Auto, inmitten der anderen, am besten bei Musik, werfe ich meine Fantasiemaschine an. Sei unbemerkt, sei ohne zu sein. Und ich wurde besonders laut. Ich machte mich sichtbar und bemerkbar. Ich redete besonders laut, um über den unmittelbaren Gesprächspartner hinaus bemerkt zu werden. Ich lachte über die sei unbemerkt Aufforderung hinweg. Laut, aber ich überwand sie nicht, sondern lachte gegen sie an. Lachte mit aller Gewalt, mit der Gewalt der Verzweifelten in der Gewissheit der Ziel- und Adressatenlosigkeit, so laut es auch sei, so himmelschreiend, herzzerreißend, vergewiss. Es würde die anderen nicht erreichen. Erziehung war, mich von der Welt weit wegnehmen, die Welt unerreichbar machen. Du, in all deiner Hässlichkeit und Unzulänglichkeit, bist nicht von dieser Welt. So sehr du auch strebst und arbeitest, wirst du nie in diese Welt passen. Wir verpassen dir unsere Welt, passen dich an mit Gewalt. Nein, ich bin nicht von dieser Welt. Ich baue mir eine neue, meine eigene. Weil mir keine passt, wurde ich wählerisch. Aber die Sehnsucht nach Menschen wurde noch größer, weil meine Welt so weit weg war von den Menschen und ich es nicht glauben konnte, dass die Menschen so unerreichbar, Welten entfernt, im Menschenall, dass es doch Verwandte geben müsste, wenn schon nicht Familie, so doch passend auf ihre Weise, die mich nehmen und ertrügen, zu Begeisternde, zu Beglückende, von mir, mit mir, dass ich irgendwann nach jener Ewigkeitseinsamkeit der Kinderzeit, der im Korb weggestellten, weggesperrten, das sich endlich sehnsüchtig erwartet, war Heranwachsen nicht nur ein der Sehnsucht nachwachsen, einer fände, für den ich auch ein Glück wäre. Gut sein wollen, um einem gut zu sein. Üben, was ich nie gelernt hatte. Begegnen, einander sein. Ey Irene, dass der Name auch liebevoll besteht, dass ich einen Namen habe, genannt werde, gerufen, als eine unter anderen, fast als eine von dieser Welt, dass ich manchmal Gast sein darf auf dieser Welt. Ein Kind muss doch, zumindest muss doch ein Kind, das habe ich bei euch immer erreicht, also ihr sagt mir immer, ich war eine schlechte Mutter, aber das hättet ihr euch nie getraut, das habt ihr immer klaglos gemacht. Also da habe ich schon drauf geschaut, dass ihr pariert, da hat ein Kind nichts zu sagen, das muss ein Kind tun, da darf man ein Kind nicht danach fragen, wo kommen wir denn dahin, wenn man da ein Kind fragt. Das darf ein Kind ja gar nicht wissen, das muss ein Kind auch ohne Erklärung tun. Nicht einmal mein Vater hätte da ein Kind gefragt. Ich bin bestimmt kinderlieb, alle haben gesagt, dass ich kinderlieb bin. Mutter, wie ich mir Kinder gewünscht habe, du hast ja Kinder. Sogar meine Schwiegermutter hat das gewusst und mir trotzdem in der unpersönlichen Mehrzahl unterstellt, dass ich keine Kinder kriegen kann, gewünscht. Da hat sie nicht mich in allen Geschäften in Hernals herum erzählt, nicht dieses Kind. Ganz Hernals hat gesagt, die Arme ist unfruchtbar, nicht einen Menschen. Aber da hört sich alles auf mit einem Namen. Ein Kind. Kind muss doch einmal eine Ruhe geben. Den hast du dir nicht gewünscht. Jetzt hat es ja alles gehabt, man hat sich zerrissen dafür, jetzt muss es eine Ruhe geben. Er, der Fratz, kann er jetzt nicht endlich eine Ruhe geben? Kann denn nicht endlich eine Ruhe sein? Ist denn das zu viel verlangt, dass man jetzt auch einmal seine Ruhe will? Jetzt habe ich doch wirklich genug von früh bis spät. Das Einzige, was ich wirklich will, ist meine Mittagspause. Jetzt macht man sich eh dauernd Sorgen. Die ganze Nacht habe ich nicht schlafen können, weil mir das alles so viel Sorgen macht. Wenn ihr alle schlaft, der Vater vor sich hinsägt, bin ich die Einzige, die daran denkt, wie wir das morgen machen werden. Ich weiß ja gar nicht, was ich zuerst tun soll die ganze Nacht. Zerreiße ich mir den Kopf vor lauter Angst, dass sich alles nicht ausgeht. Keiner hilft mir, ich allein muss alles machen. Wenn ich nicht dran denke, denkt keiner. Könntest nicht auch einmal wenigstens du, ihr, mich, Mutter, euer Kind sein lassen? Meine Mutter, sagte sie, hat mir noch, als ich 40 Jahre alt war, den Lippenstift vom Gesicht gewischt. Sie hat nicht gesagt, ich war darüber böse, ich fand es richtig, ich fand es falsch. Sie hat es mir überlassen, meine Erziehung mir mit dieser Geschichte auszusuchen. Sie hat nicht einmal den Mut zum Erziehen gehabt. Das Ungesagte war die Erziehung. Es ließ ihr Spielraum. Das Mädchenmutter spielte mit uns. Sie spielte sich. Es ging ihr zu leicht. Sie verspielte ihr Leben. Es ist ihr nichts geschehen. Wir trauern um unsere Mutter. Ich habe mein Leben lang um sie getrauert. Sie wurde nicht, was sie werden konnte. Sie wollte nicht werden, was sie war. Sie wollte werden, was sie niemals gewesen war. Sie wollte haben, was sie verpasst hatte. Sie wünschte sich etwas, wenn es unerfüllbar war. Sie sprach vom Glück nur in der Vergangenheit. Sie erfand die Vergangenheit, in die sie sich kehrte, wenn die Gegenwart anstand. Ihr Antrieb war die Unerfülltheit, die sie am Leben hielt. Sie nährte sie mit verpassten Gelegenheiten, mit unerreichten Geliebten, mit ungenützten Chancen und verpatzten Möglichkeiten. Sie kam nur bis zum Mädchen, spontan und überschäumend, dem verlorenen Geliebten mit jugendlicher Energie nachlaufend, lern- und wissbegierig, mädchenhaft, Skirennen und Fußballmatches verfolgend, den Dichtern ihrer Jugend, den Göttern ihrer Jugend die Treue haltend, Aufsätze schreibend über ihre Reisen, Alben beklebend mit den Souvenirs, immer ans Weiter, an die nächste Klasse denkend. Der Tod hat sie als Mädchen ereilt, obwohl die Schule für sie noch nicht zu Ende war. Die Schule war ja nahe, die Demütigungen der Turnlehrerin Lebensthema, die Wanderungen beim BDM, die Opernbesuche der Jugend, die Referate der Schulzeit, das Gedichtaufsagen bei Schulfeiern. Die Schule lehrte sie, Aria zu sagen. Die Schule ging mit ihr auf Hitlers Heldenplatz. Die Schule fragte in der Maturaarbeit nach der genetischen Aufgabe der Frau. Und sie antwortete so, wie die Schule es damals erwartete. Die Universität gab ihr eine Dissertation über Hebel und nahm ihr Rigorosum ab, nicht ohne ihr gesagt zu haben, sie solle bald heiraten. Sie lernte, das Unwichtige zu bearbeiten und keinen Lohn dafür zu erhalten. Sie wurde ungern Sekretärin bei einem die Nazizeit überstanden habenden Seidenunternehmer mit schlechten Tischmanieren, der ihren Posten alsbald an eine das KZ überlebt habende weitergab. Gefangen in der bürgerlichen Rollenverteilung wurde sie nichts mehr. Ein paar Teilzeitjobs, ein paar Nachhilfeschülerinnen, sie arbeitete nebenbei, sie lebte nebenbei. Sie war mir ähnlich und sie sah sich in mir. Sie wollte gern werden, was ich geworden bin. Auftreten, öffentlich sein, schreibend, sprechend. Sie war sich ihrer Talente bewusst. Sie war sich ihrer Schönheit bewusst. Sie wollte belohnt werden für ihre Schönheit. Sie erzählte voll Stolz, wie mein Vater und ein anderer sie einmal gleichzeitig erwartet hätten. Es nagte an ihr ein Leben lang der Schmerz, verlassen worden zu sein und übertönte das Glück, von einer Familie umgeben zu sein. Sie sprach vom vergeblichen Wunsch, Geschwister zu haben und übersah, dass es ihre Aufgabe gewesen wäre, ihre drei Kinder zu Geschwistern zu machen. Sie sprach nicht, sie besprach. Sie besorgte nicht, sondern erledigte. Sie erarbeitete nicht, sondern arbeitete ab. Sie wollte nicht, sondern tat, was sie glaubte, die anderen wollten von ihr. Sie wollte sein wie die anderen, sie wollte haben, was die anderen hatten, so vergaß sie, was sie hätte werden können und übersah, was ihr geschenkt war. Drei Kinder und vieles andere Gute. Wir begraben sie als Mädchen, wir begraben die Frau, die unsere Mutter war und die sich uns vor allem als Mädchen gezeigt hat. Wenn ich sie nach ihrer Familie fragte, sprach sie von ihrem Elternhaus. Wir drei geborenen Kinder, das ungeborene vierte erhöhte den Mutterwert, haben sie darin gestört, ein Mädchen zu bleiben. Wir sind schuld, dass sie Mutter wurde. Kind sein war eine Bringschuld. Wir störten ihren Körper und ihren Schultag. Wir konnten die Schuld nicht abtragen. Wir konnten sie nicht glücklich machen. Das Mädchen Mutter verweigerte die Krankensalbung. Das Mädchen Mutter stellte sich den Tod so schwer vor. Er hatte sie schon bei ihrem Mann überrascht. Er trat schließlich leicht ein, ihr Tod, an der Hand einer ausländischen Krankenschwester. Wir kämen alle so oft wieder, bis wir alles gelernt hätten, sagte mein verstorbener Mann. Sie wird als Mädchen wiederkommen, wir wünschen ihr alles Gute. Habe ich noch Zeit, oder? Bleib unten, Irene, gebeugt, steh nicht auf, schau dich nicht um, schau hinunter nicht auf den Weg, auf den Boden, schau dorthin, wo du am wenigsten siehst, dass du nicht bemerkst, wenn du stolperst, dass das Gehen schwer wird, schau nicht weiter, geh gebeugt und schau zurück, schau weg, damit du stolperst und deine Balance nicht findest. Schau, wie unsicher ich gehe, stütz mich doch, ich häng mich ein, ich häng mich an, stütz mich gefälligst, bevor ich dich darum bitte, ohne dass ich dich bitte, siehst du nicht? Schwer haben sollst auch du es. Nicht aus meinen Schwächen lernen. Lernen, um es nicht besser zu machen. Nicht weiterkommen, mühsam den Tag hinter sich bringen. Mit Heldentaten von Rauchfangkehrern und Waschmaschinen. Mühsam, ausgelaugt von der Erfolglosigkeit. Ich liebe die Menschen von der Ferne und wenn sie gut zu mir sind. Kommen sie näher, empfängt sie meine abkanzelnde Beobachtung. Und mein Blick nimmt ihre Schwächen, ihre Fehler, ihre Makel und Krätzen wahr. Die schütteren Stirnwinkel und die schiefen Mund, die zu breiten Hüften und die unrasierten Achselhöhlen, die grauen Schläfen und den ungefärbten Nachwuchs. Wenn einer der Fremden um mich ein körperliches Merkmal hat, das einer der Fremden aus meiner Kindheit hatte, ist es schon, und ich versehe mich schnell, der wiedererkannte Makel. Es braucht meinen ganzen Kopf, um seine lebensfrohen Augen, seine Freude an sich, seine Zufriedenheit mit seinem Körper zu bemerken. Oder ihre. Wie leicht sich die Mundwinkel nach unten ziehen lassen, leichter als zum Lächeln hinauf. Die Schwerkraft und die Abschätzigkeit machen gemeinsame Sache. Ich habe bald Mutter gesagt, weil sie nicht mehr meine Mama war. Ich habe noch früher Vater gesagt. Mit einem verfärbten, phonetisch geringelten A, Vater, von der voll der dialektalen Abschätzigkeit. Mutter, dem Wort fehlt der Abschätzigkeitsvokal im Wienerischen. Aber ich habe es mit einem etwas geschlossenen Mund gesagt, mit herabgezogenen Mundwinkeln. Mutter, unartikuliert, mundfaul, mundtot. Das M fast in seiner Berührung von Ober- und Unterlippe vermeidend, um nicht in Gefahr der liebevollen Kussformung des Mundes zu kommen. Mutter war keine Anrede, sondern das notgedrungene Nennen. Warum hat sich keiner über die Abschätzigkeit gewundert? Warum hat sie nie gesagt, sie sei verletzt durch diese Anrede? Ich hatte keinen Namen. Fratz, Überfluss, das Geschlecht mir nehmend. Namen gab sie Mutter denen, die sie erheben wollte gegen andere. Höher. Namen waren eine Waffe. Namen benannten auch den Feind. Mit dem Namen benannte sie Judas den Ausgestoßenen. Die Zeichnung, die Nennung zeichnete, brandmarkte, sie schloss aus und erhob. Den Namen nahm die Mutter denen, die sie gänzlich ausmerzen wollte. Die Mutter der Kinder ihres Sohnes, getrennt schon, lange nicht geschieden, hatte deren Name ausgedient. Es ist die Unliebe, die den Namen tilgt. Es ist die Liebe, die den Namen übersteigt. Nenne dich nicht und benenne die anderen nicht. Wir geben dir Namen, wir benennen deine Welt. Du hast etwas, was dir nicht zusteht, aber ich sage dir nicht, was es ist. Du nimmst dir, was dir nicht gehört, aber es gehört niemand anders. Du bist auf einem Platz, auf dem du nicht zu sein hast, aber weder zeige ich dir deinen Platz, noch sage ich dir, auf wessen Platz du bist. Du nimmst es dir in der falschen Reihenfolge. Du wirst nie auf die richtige draufkommen. Ordnung ist das Gegenteil von dem, was ich tue. Ich bin ortlos, wie meine beforschten Exilmusiker. Weil mir kein Nest war, wuchsen Flügel. Übergroß und unförmig erst, gebildet aus Sehnsucht und angetrieben von der Neugier, ungelenk bewegt, flatterig, störend, fehlgesteuert auffliegend, unerwartet landend, vertreibend die Nahekommenden, unbegreifbar und verletzend, unbelehrbar und ungeschickt, unerziehbar in ihrer Einzigartigkeit, vorbildlos und unermutigt, unumgänglich und ungangbar, irritierend die am Boden gehend, sich losreißend beim geringsten Hauch, unhaltbar haltlos, verstörend zusammenhanglos, überspringend die Gedankengänge der Gehenden, verloren im Wegesdickicht, unverwandt den Flügellosgehenden, verbunden den Auffliegenden, leitbildlos, unverführbar, in den Bodengängen orientierungslos, abstoßend als unhandliche Auswüchse, dauerte es lange, bis sie als Teil des Körpers verstanden wurden. Das Kind sollte beschnitten werden, begradigt der Auswüchse, normiert in seiner Besonderheit, verändert, beraubt, verformt. Die Flügel schwebten hinan, wollten an einen Gott glauben, an verwandte Seelen, wurden mehr und mehr mir eigen, sich anlegend, fast unsichtbar, nicht stören wollten, unaufdringlich, stets bereit zum Auffliegen, weil sie mir ein Nest gekannt.